Im Kern von Kulturen stehen Gedanken. Sie sind die Kristallisationskerne gesellschaftlicher Strukturen. Und sie kristallisieren aus den Bedingungen menschlicher Lebenswelten. Hä? Sie sagen mir, wer ich sei, wo ich stehe, wie die Welt sei und wie sie sein sollte. Wovor ich mich fürchten soll und was ich ersehnen kann, was Glück ist und was Leid, was gut und schlecht und wer gut und wer schlecht und weshalb. Sie bestimmen, was ich sehe, wie ich es sehe und was ich tue. So erschaffen Gedanken die Welt. Was sagt die da? Die Eroberungsgesellschaft beruht auf dem Krieg. Ihr begehrtestes Gut ist die Macht. Ja. Die Eroberungsgesellschaft ist eine Gesellschaft im Krieg. Ihr Kerntrauma ist das Trauma von Täter und Opfer. Täter und Opfer ist ein Kernthema unserer Gesellschaft. Was sagt die da? Alle 4 Wochen dienstags von 13 bis 14 Uhr in der Wiederholung am Donnerstag um 12 Uhr auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 und weltweit via Livestream auf www.hueste-welle.de. Ja, das ist das längste Jingle, das irgendeine Sendung hier hat, wahrscheinlich. Es war immer von einer Person gemacht, lange Zeit, und jetzt sind hier 2 Personen. Eins von jeder Sorte, was heute ja irgendwie nicht mehr so sein darf im Prinzip. Also hier ist die Elvira und neben
und der Jan.
Genau. Und wir machen das ja immer so, dass wir immer uns ein Thema aussuchen, beziehungsweise wir haben gesagt, immer alles darf sich ein Thema aussuchen. Und heute ist der Jan dran. Jan,
und ich habe mir die Fakten ausgesucht.
Die Fakten. Und Jan, jetzt frage ich dir das, was ich dich gefragt habe, als du gesagt hast, ja, ich will über Fakten reden. Hey, gemeint, wieso Fakten? Du hast doch neulich schon über Wahrheit schwätzen wollen und jetzt kommst du mit Fakten daher. Was findest du an dem Thema Fakten so wichtig? Was kitzelt dich denn da dran so?
Vor geraumer Zeit durfte ich einer Meinungsumfrage beiwohnen. Also die Frage war, was wir uns wünschen. Und naja, die Menschen haben unterschiedliche Dinge gesagt, aber 80% aller Personen haben auch das Wort Fakten genannt. Sie wünschen sich mehr Fakten. Und in dem gleichen Treffen, keine Stunde später, da habe ich dann eine Person angetroffen, die nannte die eigene Meinung den Fakt oder die Fakten. Und die Meinung der Person, die andere Inhalte beschrieben hat, nannte sie eine Lügnerin. Und das unter dem Vorzeichen, dass sich wohl die Mehrheit oder fast alle mehr Fakten wünschen, fand ich das bemerkenswert. Also wie schnell sich das umdreht. Von dem Wunsch, mehr Fakten haben zu wollen, dahin, dass die eigene Meinung als Fakt und die Meinung der anderen Person als Lüge bezeichnet wird. Also ich finde es ja in Ordnung, die eigene Meinung als Fakten zu betrachten. Die meisten Menschen von uns informieren sich wahrhaftig, sag ich mal, und versuchen es wirklich rauszubringen. Aber den Umkehrschluss auf die andere Person zu machen, also weil eine andere Person einen anderen Inhalt redet, die dann als Lügnerin zu bezeichnen, das fand ich doch sehr vermessen. Das heißt, was hat in diesem Beziehungsding zwischen Wahrheit und Lüge, was hat dann irgendwie der Fakt oder die Fakten für einen Inhalt oder für einen Wert?
Es ist ein bisschen, ja, Für mich geht es ein bisschen in die Richtung, wie wir das beim letzten bei der Wahrheit hatten. Aber das ist eigentlich noch krasser, weil Wahrheit, wir hatten ja auch verschiedene Formen von Wahrheit, also eine persönliche Wahrheit, was ein Mensch als Wahrheit ansieht, was für diesen Menschen stimmig ist. Kann man zum Beispiel die Sache mit Corona nehmen, dass jemand sagt, ich werde diskriminiert, weil ich Impfgegnerin bin. Und das ist für diesen Menschen, der sich zurückgesetzt fühlt, ist das eine Wahrheit, weil die Person fühlt es so. Aber für die Menschen, die sagen, ja, aber Diskriminierung, das, es ist ja so, es gibt Regeln und wer die Regeln nicht einhält, muss halt die Folgen tragen. Das ist keine Diskriminierung, da ist ja dann so ein Bruch dazwischen. Also verschiedene Wahrheiten. Aber bei Fakten denkt man doch eigentlich, aber inzwischen gibt es ja auch die harten Fakten, wobei jetzt die Frage ist, was denn die weichen Fakten sind. Also für mich waren Fakten immer das, was man nachprüfen kann.
Also du hast von der Wahrheit gesprochen. Ich glaube, die beiden Begriffe sind ähnlich angesiedelt mal. Viele Menschen glauben, wessen Inhalt dessen ist. Bei der Wahrheit, aber auch bei den Fakten. Aber ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Menschen es wirklich mal ausdiskutieren oder ausphilosophieren, was denn die Wahrheit ist oder was denn Fakten in der Regel sind. Mir kommt das Wort Wahrheit, da habe ich so ein weiches Gefühl. Das kommt mir, die Wahrheit kommt mir als etwas Rundes, als etwas Weiches vor. Mhm. Es ist nicht genau definiert, aber die Fakten, knallhart.
Fakten!
Richtig hart.
Fuck you.
Hart. Auch gewalttätig, weil hart.
Ja.
Und die harten Fakten sind dann ja möglicherweise, ich meine, was wollen wir als harte Fakten definieren? Dass draußen gerade die Sonne scheint und ein paar Wolken am Himmel vorüberziehen. Ist das ein harter Fakt oder ist es ein harter Fakt, wenn ich ausrechnen kann, welche Wassermassen in den Wolken oben gerade vorüberziehen?
Das sind jetzt physikalische Fakten. Da hat man mal das Gefühl, das ist wenigstens noch, da gibt es wenigstens noch Messmethoden. Aber sogar da gibt es ja so eine Grenze, wo man sich nicht ganz sicher ist. Aber wenn es jetzt zum menschlichen Sachen geht, also zum Beispiel, wir hatten ja vor einer Weile diesen Crash mit den Eritreern, dass eritreische Männer vor allem auf andere eritreischen, ich vermute auch Männer, losgegangen sind. Und es war eine Mordsstraßenschlacht wohl. Und dann gab es ein Riesengeschrei, das lassen wir nicht zu und wie kann man nur und so weiter. Und dann kam irgendwie raus, dass die einen Flüchtlinge vor einem Regime waren, das die anderen vertreten haben. Und da fragt mich, was ist denn jetzt Fakt? Also Fakten sollen ja irgendwas untermauern. Also Fakten sind ja etwas, das man benutzt, um Entscheidungen zu treffen oder um sich ein Bild zu machen von etwas. Und erst war dieser Fakt, ja, da haben die einen Eritreer auf die anderen Eritreer eingeschlagen. Wie können sie nur? Hier, die anderen waren angemeldet, die haben eine angemeldete Veranstaltung gehabt und jetzt kommen die und prügeln auf die einen. Aber wenn man sich jetzt nochmal fragt, okay, die einen, das war ein Regime, das die anderen vorher vertrieben, gefoltert, bedroht, sonst was hat. Und jetzt sitzen die da und sind anerkannt und dann kommen die mal ihre Opfer waren und schreien, da sitzen unsere Täter und schlagen auf die einen. Was ist denn jetzt? Was kann man als Fakt annehmen? Wie weit kann man eigentlich sowas beurteilen? Weil Fakten dienen ja auch dazu, um was beurteilen zu können. Was ist denn jetzt und was soll ich davon halten?
Ja, und du hast diese Menschen jetzt als Eritreerinnen beschriftet. Ich wette mal, dass wie viele weiß ich nicht, aber ein gehöriger Teil dieser Gruppe Eritreer, die du jetzt als Eritreerinnen beschriftet hast, dass die schon seit Jahrzehnten hier in Deutschland leben.
Ja.
Das heißt, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, die Situation in Eritrea faktisch zu begründen. Ich habe zwar Geschichten und Bilder, aber ich habe nur die Geschichten, die ins Deutsche transportiert werden. Mhm. Ich habe keine echten, realitätsnahen Geschichten aus Eritrea selbst. Natürlich habe ich meine Meinung darüber, über die ehemalige Diktatur, genauso wie über oppositionelle Menschen, die dort flüchten mussten. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Eritreerinnen, die dort auf der Straße waren, die von der einen Seite und auch die von der anderen Seite, dass die auch einen gehörigen Abstand zu der Realität in Eritrea haben, weil sie eben hier in Europa leben. Mhm. Ja. Und da stellt sich für mich aber die Frage, ist das eigene Bauchgefühl, gehört das mit zu Fakten? Oder dürfen wir eigentlich als Fakten nur das beschreiben, was jetzt ausrechenbar ist? Das wäre ja auch ein bisschen unsinnig, weil die Mathematik ist ja auch nur eine reduzierte Sprachform. Die kann ja nicht die Wahrheit oder die Realität abbilden, sondern immer nur Konstruktionen davon.
Da kommen wir wieder in das alte Dilemma. Also ich habe es quasi jetzt auch wieder in eine gewisse Richtung geschubst mit diesen Fakten, indem ich gesagt habe, es ist ja so, dass Fakten, die sind ja immer in einem Kontext. Also die sind immer in einem Kontext, dass man ein Erklärungsmuster für etwas hat. Und man hat ein Erklärungsmuster für etwas, weil man Handlungsoptionen braucht. Also das ist ja so, dass wir immer, also egal was es ist in unserem Leben, wir müssen einen Begriff bekommen von dem, was uns umgibt. Und wir müssen einen Begriff bekommen, was für Handlungsmöglichkeiten wir haben und welche Handlungsmöglichkeiten zielführend sind. Also das, was wir anstreben, müssen entscheiden, was wir anstreben. Und wir müssen entscheiden, was diesen Zielen dienlich ist. Und dazu brauchen wir Fakten. Also wir brauchen, wir müssen wissen, womit haben wir es zu tun.
Warum brauchen wir dafür zwingend Fakten? Würde die Geschichten, die ich im Hören habe, das Bauchgefühl, was ich habe und dann noch am besten gekoppelt mit meiner Herzintelligenz, würde das nicht ausreichen als Alternative zu den Fakten, jede Entscheidung zu treffen, die ich will?
Ich finde, dass man braucht Fakten, also man braucht immer wieder die Rückkoppelung in die Realität. Was läuft eigentlich? Oder auch, ich habe das und das gemacht. Was hat das für eine Wirkung erzeugt, was ich hier gemacht habe? Warum habe ich es gemacht? Warum gab es die und die Wirkung? Ist es das, was ich wollte? Oder habe ich quasi einen Fehler gemacht in dem Sinn von wegen, ich habe nicht das erreicht, was ich wollte? Oder vielleicht ist auch das, was ich wollte, eigentlich nicht dem dienlich, was ich mir wünsche. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass alle Menschen in Frieden miteinander leben, wie erreiche ich das? Also als banales Beispiel jetzt. Wohin gerate ich mit meinen Handlungen? Und da brauche ich immer wieder den Faktencheck. Und natürlich ist es auch immer wieder schwierig, wie realistisch ist das, was ich wahrnehme? Aber dazu brauche ich Fakten. Ich brauche Fakten, ich muss irgendwas nachprüfen können.
Wäre es möglich, ich frage jetzt mal bewusst kritisch, wäre es möglich, dass die Fakten nicht die Wirklichkeit nachspielen, sondern nur meinen jetzigen Informationsstand, also meine sprachlichen Möglichkeiten, meine mathematischen Möglichkeiten, die Möglichkeiten meines Intellekts, meiner Kommunikation. Und das wäre dann quasi ein Fakt. Das heißt, dieses Fakt ist aber schon sehr stark emotionalisiert, also durch mein Inneres, durch meine Möglichkeiten.
Also zwei Dinge fallen mir dazu ein. Das sind die Dinge, über die wir schon mal gesprochen haben. Also das eine ist, dass Fakten natürlich immer in einem Kontext stehen. Das ist das, was in der Wissenschaft Paradigma heißt. Und es gibt immer, also ein Paradigma soll Phänomene, beobachtbare Phänomene erklären, einordnen. Und wenn ein Paradigma an seine Grenzen kommt, also dass man Phänomene hat, die man mit diesem Erklärungsmuster nicht mehr erklären kann, dann gibt es einen Paradigmenwechsel. Dann muss das Paradigma verändert oder erweitert werden. Also diese Lehrmeinung, wie etwas sei und wie etwas zu erklären sei. Und so ähnlich funktioniert eigentlich auch menschliches Denken. Allerdings gibt es einen kleinen... Also das menschliche Denken ist so, dass es quasi auch aus Paradigmen besteht, also aus einer Weltsicht, aus etwas, was ich denke, wie die Welt sei, wie ich sei und wie meine Beziehung zu dieser Welt sei. Und das schränkt natürlich meine Wahrnehmung ein. Aber wenn die Dinge, die passieren, dem widerstehen, was ich denke, wie es sein müsste, dann muss ich mein Paradigma ändern. Wenn ich dazu bereit bin. Wenn ich nicht dazu bereit bin, dann halte ich an meiner Weltsicht fest und sage, das, was ich denke, ist richtig und was ich möchte, ist richtig und wie ich das möchte, ist richtig. Und wenn da Dinge passieren, die jetzt nicht in meinem Plan und in meiner Absicht sind, dann ist das eine Lüge, dann ist das eine Verschwörung, dann ist es Zufall, dann ist das so zu interpretieren, dass es doch in mein Weltbild passt.
An diesem Punkt komme ich auf eine sonderbare Geschichte. Also im narzisstischen Bereich zeigt sich, dass Menschen, die sich weniger informieren, viel mehr an diesem Fakten Gott hängen und auch viel schneller dabei sind, andere als Lügnerinnen zu bezeichnen. Währenddessen Menschen, die sich schwer informiert haben, typischerweise zum Beispiel die Physiker, sehr schnell dabei sind, nur noch ganz, ganz wenig als echte Fakten anzuerkennen oder die sehr schnell dabei sind, die Realität in Frage zu stellen, weil die Realität physikalisch gesehen nicht dieses Faktum hat. Also wie kommt dieser spannende oder spannungsgeladene Zustand zustande, dass gerade auf der rechtsextremen Seite sehr viele Menschen andere als Lügnerinnen bezeichnen und auch ja in den sozialen Medien extrem viele Erklärvideos, wie wir die Welt zu sehen haben, stattfinden, währenddessen es aber im eher kulturell aufgeschlossenen Bereich in dieser Form irgendwie weniger stattfindet. Und wenn ich schon bei dieser Geschichte bin, wieso ist auch auf der fortschrittlichen Seite oder auf der kreativen Seite es immer häufiger zu hören, diese Vereinfachung, meine Meinung ist der Fakt und du lügst.
Es ist ja, du sagst im rechten Spektrum, aber es ist nicht nur im linken Spektrum. Und ich sehe dabei auch noch was anderes, aber das ist was, was mich, womit ich mich in meiner Sendung immer beschäftigt habe, ist, vielleicht drifte ich damit jetzt ab, deine Frage, weil mich da was getroffen hat. Das ist ja manchmal so, wenn Leute sich irgendwie getroffen fühlen durch etwas, dass sie dann ein Thema an sich reißen und es umbiegen. Und vielleicht mache ich das jetzt gerade im Moment. Ich habe erlebt, dass dieses Täter-Opfer-Thema inzwischen eine politische und eine also kommunikative Waffe geworden ist. Also jedes Mal, wenn jemand etwas sagt, das meinem Weltbild widerspricht, dann ist diese Person ein Täter, weil ich mich darauf...
Die Person, eine Täterin? Entschuldigung für den Gender-Hinweis.
Nein, das ist bei mir bewusst auch. Ich habe nochmal einen Schlenker. Ich habe als junge Frau, ging mir das immer auf den Senkel, dass alles gegendert werden muss, weil ich der Ansicht war, ich beinhalte alle Fähigkeiten, männliche und weibliche. Und wie ich bin, das ist so eine Mischung aus all dem. Und ich habe keinen Bock mehr, mich einsortieren zu lassen, ob ich jetzt Männlein oder Weiblein bin. Ich bin eine Frau, ganz eindeutig. Ich identifiziere mich als Frau, geboren als Frau, hineingewachsen in diese ganze ja, was man zuschreibt einer Frau, wie eine Frau gesehen wird. Damit musste ich mich auseinandersetzen, aber auch wer ich eigentlich bin. Und ich würde mich jetzt nicht als so und so viel Prozent weiblich und so viel Prozent männlich bezeichnen, finde das Kokolores. Und ich fand dann eigentlich, deswegen habe ich gedacht, eigentlich fände ich es gut wie im Englischen, das hat alles irgendwie eine Bezeichnung und am liebsten wäre mir, wenn man sagen würde, da, 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 da.
Okay, jetzt habe ich dich irgendwie klassisch rausgebracht aus deinem Text.
So, und jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Täter und Opfer. Ich werde das jetzt mal nicht gendern, sondern ich tue da in dieses maskulinische Dingsbums, tralala, quak, alles reinpacken, weil es geht mir um dieses Thema Täter und Opfer. Und ich habe immer gesagt, das ist ein Kernthema in unserer Gesellschaft, ist auch ein Kerntrauma. Und es betrifft eigentlich alle. Also in meiner Sichtweise betrifft es alle, auch die Menschen, die als Täter etikettiert werden. Was allerdings passiert ist in unserer Gesellschaft, dass immer neue Täter-Opfergruppen ausgemacht werden. Und die Opfer, die sind quasi diejenigen, die sind ganz arg traumatisiert und denen muss man endlich zurecht verhelfen. Und dann gibt es die Täter, wenn jemand als Täter klassifiziert wird, dann hat er jegliches Recht verloren, noch irgendwas zu sagen, weil das ist ja der Täter, der die armen traumatisierten Opfer noch mehr traumatisiert. Und das kann schon durch eine kleine Formulierung sein, dass du das arme Opfer wieder traumatisierst und dadurch bist du ein Täter und hast hier nichts mehr zu sagen und du sollst mal gucken, was wir dir sagen, dass man diesen armen Opfer helfen muss. Und dann werden Leute, die sagen, ja, aber dieses Gesetz, das könnte Missbrauch hervorrufen, das könnte sogar die Menschen, für die man es machen will, in Misskredit bringen und das ist eigentlich, das hat, kann auch anderen schaden. Du bist eine Täterin, es sind ganz oft Täterinnen in dem Bereich, wo ich mich gerade bewege. Du tötest, du eliminierst, du traumatisierst mit deinen Worten. Wie kannst du nur? Das ist irgendwie so eine Waffe. Zum Beispiel, wenn Alice Schwarzer den politischen Islam kritisiert. Und sich eigentlich wunderbar mit irgendwelchen Muslimen versteht und muslimische Freunde hat und mit der Kopftuchfrau auf einer Ebene spricht. Und sie ist dann eine Anti-Islamistin, die Muslimas prügelt. Oder wenn sie sagt, dieses Gesetz über Prostitution, das ermöglicht Menschenhandel, dann ist sie eine Hurenfeindin. Also es ist immer, wenn das System kritisiert wird, wenn eine bestimmte Handlung kritisiert wird, wenn gesagt wird, aber wenn wir das so und so machen, dann könnte das die und die Folgen haben, dann wird da nicht drüber diskutiert, was wollen wir, haben wir eigentlich gemeinsame Werte, wie kann man die erreichen, hilft das oder hilft vielleicht was anderes, sondern es wird so gesagt, das, was wir sagen, ist richtig und wie wir das sehen, ist richtig. Und wenn du das anders siehst, dann bist du ein Täter.
Ist das ein Teil unserer eigenen Übersteigerung, der Übersteigerung von uns selbst und ein Ausdruck von unserem Narzissmus? Also ich halte unsere Gesellschaft für eine narzisstische Gesellschaft. Vielleicht ist auch das Christentum eine narzisstische Kultur oder Religion, kann es sein, dass wir einfach nur das, was wir selbst im Kopf haben, als Fakt definieren? Ich meine, psychologisch gesehen würde ich das verstehen, weil wir für unsere Stabilität eine eigene Wahrheit brauchen und auch davon überzeugt sein müssen, dass wir der Wahrheit entsprechen.
Also,
das. Aber was hat das mit dem Inhalt unseres hohlen Gefäßes da oben zu tun? Wie hängt das mit den Fakten zusammen?
Also, ich kann dir jetzt mit den Fakten, ich sag dir das jetzt, wie ich das sehe halt. Auch, wir sind hier in dieser Was-sagt-ihr-da-Stunde. Also, Gedanken erschaffen die Welt. Und der Grundgedanke daran ist, ich habe zwei Pole aufgemacht und den einen Pol nenne ich die Eroberungsgesellschaft und den anderen Pol nenne ich die Solidargesellschaft oder Solidargemeinschaft. Und was ein ganz großer Punkt dabei ist, ist Vertrauen. Also
ein Gemeinschaftsgefühl, gemeinschaftliche Werte und Vertrauen für die anderen. Es ist zum Beispiel so, wir beide können auch, wir haben uns bislang noch nie wirklich gestritten. Vielleicht passiert es mal, dass wir uns in die Haare geraten, weil wir einfach verschiedener Meinung sind und das nicht mehr zusammenbringen. Aber ich hoffe, dass wir beide, du und ich, dass wir immer dabei bleiben, dass wir einander respektieren und auch mögen, auch wenn wir unterschiedlich sind. Ich habe das mit meinem besten Freund. Ich schreie den manchmal an, weil er mich nervt. Aber das ist irgendwie, das ist klar, wir sind jetzt gerade mal genervt voneinander und was der andere wieder macht, das geht uns mal wieder dermaßen auf den Senkel. Aber was wir wissen ist, die andere Person ist mir wichtig. Dieser Mensch ist in meinem Leben und dieser Mensch ist mir wichtig und ich werde immer wieder gucken, dass ich mit diesem Menschen klarkomme und dass wir füreinander sorgen. In gewisser Weise auch, dass ich auch mitverantwortlich bin, dass es dem anderen gut geht, weil mir dieser Mensch wichtig ist. Und das ist was, das in einer Gemeinschaft eigentlich als Wert da sein muss. Wir gehören zusammen. Wir sind verantwortlich für das, was hier mit uns passiert, mit uns allen. Also so ein Gedanke, eine Mitverantwortung zu haben für alle und aber auch zu gucken, wie kann es denn den anderen gut gehen? Und dazu braucht es aber Vertrauen. Dazu braucht es Vertrauen, dass man das mitdenkt, dass man dieses gemeinsame mitdenkt, diese gemeinsamen Werte.
Ist es möglich, dass wenn wir mehr Vertrauen haben oder hätten, dass wir weniger Fakten brauchen?
Wir würden nicht so mit über Fakten streiten, sondern wir würden sagen, also ich nehme das so und so wahr. Und dann sagt die andere Person, ja, ich nehme das so und so wahr. Und dann sagen, für dich ist das das und für mich ist das das. Was möchtest du? Du möchtest das und das, ich möchte das und das. Können wir das zusammenbringen? Wie kriegen wir das hin, dass wir beide hier uns zumindest mit einem Kompromiss zufrieden geben können, sagen können, okay, wir regeln das jetzt so und damit sind wir jetzt alle einverstanden.
Ich bin immer mit dem zufrieden, was du sagst.
Ich auch, weil wenn du was sagst, das mir seltsam erscheint oder ich denke, das sehe ich anders, dann ist es ein Punkt, um darüber zu sprechen, um das zu erforschen, um zu schauen, ach, warum sieht der Jan das so anders als ich oder formuliert das anders als ich?
Also wir beide können halt, das macht, glaube ich, auch ein bisschen was von dieser Sendung aus, wir beide können köstlich miteinander diskutieren, weil wir unterschiedliche Meinungen haben.
Ja. Aber wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben einen gemeinsamen Wert, auf den wir beide uns verständigt haben. Wir haben nämlich gesagt, wir finden es gut, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Ich respektiere, was du sagst, auch wenn es mir mal komisch erscheint oder ich sage, nee, also Jan, also das finde ich jetzt überhaupt nicht gut. Also was du da gesagt hast, hör mal, also auf mich wirkt es so und so und so und so. Und dass das für dich dann nicht heißt, dass ich dich fertig machen will oder alles scheiße finde.
Ich rede so viel Scheiß den ganzen Tag.
Das ist quasi so, ich akzeptiere dich, ich mag dich und ich möchte mit dir drüber reden. Und es ist klar, wir finden das gut, über unterschiedliche Meinungen zu sprechen. Und
da sind wir aber
sind wir aber einig drüber.
Da sind wir an einem interessanten Punkt, weil wir haben uns nicht auf Fakten geeinigt, wir haben uns nicht drüber unterhalten. Sondern es sind unausgesprochene oder ungeschriebene Bilder, auf die wir uns geeinigt haben. Mhm. Also eigentlich genau das Gegenteil vom Fakt. Und da haben wir uns drauf geeinigt und das bietet unsere Kommunikationsgrundlage.
Du hast mal von deinem Bauchgefühl gesprochen. Ich habe auch von meinem Bauchgefühl gesprochen. Das war mal am Telefon. Und ich glaube, dass da auch das Bauchgefühl eine Rolle spielt, dass wir das Gefühl haben, der anderen Person kann ich vertrauen. Also das kann sein, dass die mal scheiße redet oder irgendwie schlecht drauf ist oder sonst irgendwas. Aber grundsätzlich wird die mir nicht in die Pfanne hauen.
Dann sind wir auf jeden Fall schon mal so weit gekommen, dass es neben den Fakten noch andere Kriterien gibt, die uns wichtig sind und die uns eine stabile Grundlage verschaffen.
Ja. Und meine Überzeugung ist, wir reden ja immer mal wieder vom Patriarchat oder Matriarchat, das sind die Sachen, womit ich mich beschäftigt habe in meinem Leben und wo ich mich mit verschiedenen Strömungen auseinandergesetzt habe und Forschungsberichten und so weiter. Und da habe ich auch dieses raus, die Eroberungsgesellschaft und die Solidargesellschaft. Und also ich würde es jetzt nicht so dran festmachen. Das heißt nicht, Frauen sind Versorger und Männer sind Eroberer. Das sind Gesellschaftsformen, die in die eine oder in die andere Richtung driften. Und die Eroberungsgesellschaft ist für mich eine Gesellschaft, die sehr viel Misstrauen in sich trägt. Und weil da sehr viel Kampf drin ist. Kampf um den Rang, Kampf um die Macht, Kampf um Einfluss. Das ist ein Kampfgedanke. Man kämpft immer gegen. Also man hört ganz oft, ja, wir kämpfen gegen. Einige linke Intellektuelle, von denen ich gehört habe, haben irgendwann gesagt, nee, man muss für kämpfen. Man muss für etwas kämpfen. Habe ich übrigens auch von einem katholischen Mönch, Obermönch, in einem Buch gelesen. Wenn man gegen ist, gegen, das ist kein Wert. Anti ist kein Wert, das ist leer. Man muss für etwas sein. Wenn man für Respekt ist, dann muss man Strukturen schaffen, die Respekt fördern.
Und jetzt habe ich wieder. Naja, gut, wenn ich dann jetzt mal an ein praktikables Thema denke, also um zu der Frage, was sind Fakten, überhaupt zurückzukommen. Oft werden diese, wir sind ja, haben eine existenzialistische Kultur, das heißt, die Wissenschaft hat einen sehr hochstehenden Wert. Wissenschaftlerinnen gelten auch als eher, denen wird viel Wahrhaftigkeit zugesprochen. Also wenn eine Wissenschaftlerin jetzt in den Medien sich äußert, dann gilt das immer als Fakt. Nun, ich habe auch lange studiert und habe auch Selbststudium betrieben und bin da aber auf ein viel differenzierteres Bild gekommen. Also ich könnte aus dem Thema radioaktive Materialien berichten. Oder auch ein aktuelles Thema, Glyphosat, Pestizide, soll ja jetzt wieder genehmigt werden, noch in diesem Jahr von der Europäischen Union. Also nehmen wir mal das Thema Glyphosat. Ich bin da schon richtig eingestiegen in die Materie und dort gibt es eben nicht die eine wissenschaftliche Aussage, sondern eigentlich die glaubwürdigste oder wahrhaftigste Aussage ist eine von der Internationalen Krebsforschungseinrichtung der Vereinten Nationen. Die haben 300 verschiedene wissenschaftlichen Aussagen miteinander verglichen und übereingebracht. Also das heißt, wir haben dann nicht ein Faktum, sondern 300 verschiedene oder leicht unterschiedliche Fakten. Und erst wenn ich mir diese 300 verschiedenen Fakten bewusst mache, kann ich daraus eine so ist es wahrscheinlich Realität konstruieren. Und das wäre eigentlich das Fakt, währenddessen wir in unserer Gesellschaft derzeit, so wie ein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin etwas sagt, das sofort als Faktum halten, weil es ja angeblich berechnet ist und irgendwie ausgekungelt und so ist es aber nicht.
Da komme ich wieder mit meiner Solidargesellschaft und meiner Eroberungsgesellschaft. Ich habe ja gesagt, in der Eroberungsgesellschaft geht es um Macht. Und wir sind eigentlich immer noch, also ich würde das jetzt nicht als entweder Eroberungsgesellschaft oder Solidargesellschaft, das sind zwei Pole. Und wir sind aber eher an der Eroberungsgesellschaft. Das heißt, unser Kernthema in unserer Gesellschaft ist immer noch Macht. Wer hat die Macht? Wer erringt die Macht? Früher war die Macht militärisch. Also wer hat die größte Manpower und kann den anderen auf die Eier hauen oder die Köpfe einschlagen? Ja? Inzwischen ist Macht eigentlich, gibt es verschiedene Arten von Macht. Dann gab es die religiöse Macht, also wer reagiert über die Gedanken von Menschen. Und inzwischen gibt es auch eine monetäre Macht. Wer kann mit Geld bestimmen und wer kann mit Geld bestimmen, was Menschen denken. Und die Wissenschaft, also die Aufklärung hat eigentlich versucht, die haben eigentlich diese religiöse Macht entmachten wollen. Die haben geglaubt, dass man mit Fakten der Wahrheit näher kommt und die Macht entmachten könnte. Also, aber tatsächlich ist es so geworden, die Wissenschaft hat zwar diesen Anspruch, eben sich auf Fakten zu berufen und nicht auf ein Glaubensdogma. Du musst es glauben. Wir verkünden dir, Gott will, und wenn du nicht, dann. So. sondern die sagen, ja, die Wissenschaft kann rausfinden, wie was wirklich ist und da muss man das nicht mehr glauben, sondern man kann das nachweisen und man kann auch dem widersprechen, weil es geht ja um Fakten, es geht nicht um Glauben. Also man muss neue Fakten bringen, um dem widersprechen zu können, was der andere sagt. Das ist der Grundgedanke. Also da sind wir schon mal weiter. Nur ist es eben so, dass diese Wissenschaft dann wieder so eingesetzt wurde wie Religion. Dass nämlich früher waren das die religiösen Eliten, die gesagt haben, wie die Welt sei. Jetzt sind es die wissenschaftlichen Eliten, die sagen, wie die Welt sei. Und die kann man natürlich auch wieder manipulieren.
Also der derzeitige wissenschaftliche Standard der Europäischen Union betreffs Glyphosat ist der, Glyphosat ist nicht besonders schädlich. Wir brauchen es für unsere Nahrungsmittelproduktion. Das ist doch aber ein Glaubensdogma. Das hat ja nichts mehr mit Wissenschaft zu tun.
Das ist ein Glaubensdogma.
Es lässt sich auch nachvollziehen, wie dieses Bekenntnis oder Glaubensbekenntnis hergestellt wurde.
Es wird hergestellt und zwar, um Macht zu erhalten.
Da sitzen doch aber keine Politiker hinter, sondern das sind wissenschaftliche Studien, die diese Texte Wort an Wort aneinander reihen.
Weil sie in einem Kontext stehen, in einer Gesellschaft, in der Macht das Wichtigste ist, was man haben kann und was man anstreben muss und dass man möglichst viel Reichtum hat, dass man möglichst viel Einfluss hat, dass man seine Stellung behauptet. Das ist eigentlich immer dasselbe in immer neuen Varianten.
Wieder als Beispiel. Aus der Praxis, Glyphosat, vor 8 bis 10 Jahren ungefähr, als die ersten Glyphosat-Bewertungen oder Verbote anstanden und auch besonders aus lateinamerikanischen oder südamerikanischen Ländern sehr viele kritische wissenschaftliche Beiträge zur Glyphosat-Anwendung kamen. Und die Krankheits- und Todesfolgen dort irgendwie wissenschaftlich nachgewiesen worden.
Hat man sie diskreditiert?
Ja, und zwar in einer Form. Stichwortgeber für die wissenschaftliche Einschätzung auf EU-Ebene war das Deutsche Institut für Risikobewertung. Und die haben 3 wissenschaftliche Studien miteinander verglichen, währenddessen die Vereinten Nationen 300 wissenschaftliche Studien miteinander verglichen haben. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit aus dem Deutschen Institut für Risikobewertung immer noch die akzeptierte und für die politische Führung anerkannte wissenschaftliche Arbeit, obwohl eigentlich schon anhand von den faktischen Zahlen erkennbar ist, welcher Seite eigentlich mehr Wahrhaftigkeit zugemessen werden müsste. Also auf der wissenschaftlichen Ebene ist es leicht nachzuvollziehen. Aber warum, wie die Verhältnisse sind, wenn es um Fakten geht, aber warum und wie funktioniert es, dass das in der Politik so nicht umgesetzt wird? Das habe ich nicht nur bei Glyphosat erlebt, sondern im Prinzip bei allen wissenschaftlichen Themen, mit denen ich mich eingehender beschäftigt habe, hat es genau diese Polarisierung gegeben, dass sich einzelne wissenschaftliche Meinungen auf sehr reduzierte und einfache Art und Weise durchgesetzt haben und kritische Meinungen mit vielfältigen Herangehensweisen nicht beachtet werden oder links liegen gelassen werden.
Wahrscheinlich sind unsere Gehirne doch ein wenig zu einfach gestrickt, um das auszuhalten, die Komplexität der Welt. Aber ich denke, es ist auch, und ich beharre immer noch auf meinem Bild der Eroberungsgesellschaft und der Solidargesellschaft, dass je mehr Angst, du hast mal eine Sendung um Angst gemacht, zufällig mal reingeschaltet, da hast du dann über Angst gesprochen, Jan. Man baut sich quasi so eine innere Welt als Bollwerk gegen die Angst. Also man baut gegen die Unsicherheit eine Pseudosicherheit auf, die man dann verteidigt. Und je unsicherer man sich fühlt, desto mehr kämpft man. Und je mehr man das Gefühl hat, man ist ohnmächtig, desto mehr krallt man sich an was fest. Da gehe ich halt von mir aus, wie ich drauf war, als mir schlecht ging. Okay, nee, ich war eigentlich immer so, ich wollte immer die Wahrheit wissen. Also auch die Wahrheit über mich selber so ungefähr. Wenn ich mir was vormache, bringt es mir eh nichts. Also ich muss rauskriegen, was eigentlich ist. Und wenn hinter dem eigentlich noch ein eigentlich ist, dann muss ich mir das auch noch anschauen, weil es nicht bringt, mir irgendwas zu erzählen, was an der Realität vorbeigeht. Da falle ich bloß rein, da verarsche ich mich bloß selber. Aber das ist wahrscheinlich eine sehr eigentümliche Haltung. Viele Menschen, die ich getroffen habe, die waren so drauf, dass sie dann halt der Ansicht waren, das ist so und das hat so zu sein und fertig.
Also ich habe zumindest in das eine an der Universität gelernt, das, was ich heute als Fakt ansehe, kann sich morgen bereits geändert haben, weil ich neue Informationen erhalten habe.
Jawohl. Ja.
Das heißt, das, was ich selber als Fakt annehme, ist eben nicht dieses exakt Berechenbare, wiederholt Berechenbare mit dem immer gleichen Ergebnis, für das wir es halten.
Ich meine, vielleicht gibt es ja solche Sachen, aber der Punkt ist ja, dass wir zum einen, wie wir Fakten erheben, und was man denn für Fakten hat, hast du recht, weil es gibt Fakten, Die sind so. Okay, der Berg ist so und so hoch und da gibt es einen Erdrutsch und der ist ja nicht mehr so hoch. Okay, also es gibt schon so harte Fakten, aber sogar die bröckeln ja. Also das Ding ist halt auch immer, wie ich das, in welchen Kontext ich das setze und was die mir bedeuten, die Fakten. Also das heißt, hat eigentlich was mit meinem Verhältnis zu mir und zu meiner Umwelt zu tun. Ob ich mich auf die Unsicherheit einlassen kann oder ob ich ob denn sofort mein Selbstbild und mein Weltbild zusammenbricht, wenn irgendwas anders ist. Und das finde ich ganz interessant, weil mir kommt manchmal Zen. Ich habe mich nicht wirklich mit Zen beschäftigt. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ich hätte ein Gefühl für Zen. Das ist
wieso für Zen?
Zen, weil zum einen die unlösbaren Situationen, die einem weiterbringen. Hochinteressant, die Koans, die immer ein Paradoxon beinhalten, das mich aber irgendwohin zankt. Mhm. Und das andere ist dieses Ding, ich bin nicht, also die Identifizierung und die nicht, also dieses Identifiziertsein mit Dingen. Also diese Frage, wer bin ich? Ich fand das immer nebensächlich, weil ich immer dachte, ja, wer bin ich? Das kann ich doch gar nicht sagen, wer ich bin so viel. Ich bin mal so, mal so, mal so. Ich bestehe aus unheimlich vielen Aspekten. Also wer bin ich denn? Und so in diesem esoterischen Bereich wird immer, oder spirituellen, du bist der Beobachter. Du bist das, was beobachtet. Du bist all das nicht. Das ist alles um dich rum. Das sind deine Gefühle, das ist dein Körper, das ist bla bla bla. Hat alles mit dir zu tun. Damit drückst du dich aus, da lebst du drin und so weiter. Aber das Eigentliche, was du bist, das ist das, was das alles wahrnimmt. Und das finde ich genial, das habe ich früher nicht verstanden. Aber je älter ich werde und je öfter ich so Momente erlebe, wo ich so eine Trennung spüren kann, denke ich, wow, das ist es. Und dann eine halbe Sekunde später bin ich wieder, oh Scheiße!
Also mich bringt das gar nicht aus dem Konzept, wenn eine Person die Fakten anders erzählt oder andere Fakten anbringt oder eigene Bilder, die ich gar nicht kenne, erzählt. Ich finde das eher immer als inspirierend. Also ich freue mich richtig über die andere Meinung. Ja. Ne? Ich würde nie auf die Idee kommen, eine andere Ansicht abzuwehren, sondern ich muss mir die quasi, da habe ich so einen inneren Druck, ich muss mir die erst durchdenken, durchkalkulieren, durcharbeiten, bevor ich mir überhaupt eine eigene Meinung dazu machen kann.
Aber Jan, was passiert mit dir? Und ich brauche jetzt mal eine kurze Pause. Wir sind jetzt zwar schon fast am Ende, ich brauche eine kurze Pause. Was passiert denn, wenn die Meinung des anderen ist, Jan, du bist scheiße, was du rausredest, das ist unsäglich.
Stimmt.
Du hast hier die Klappe zu halten. Du bist Täter. Jedes Wort, das du sagst, verletzt hier jemanden. Also weg mit dir.
Das ist wieder, am Anfang war ich schon mal drauf gekommen, diese Wendung gegen die andere Person.
Ja.
Ja, also ich kann das, was ich jetzt als Fakt im Kopf habe oder als Realität oder als Wahrheit, das kann ich nicht gegen eine andere Person wenden, weil es ist einfach nur meine Wahrheit. Es ist keine kollektive Wahrheit. Es ist,
aber was sagst du, wenn bei Sachen, die, oder sagen wir mal, Handlungs- oder Interpretationsmuster, die genau das machen, die jedes Mal, wenn jemand was sagt, das so interpretieren, dass man es gegen die andere Person wenden kann?
Das ist einfach nur ein sprachlicher Trick, mehr nicht. Ne, das Wort im Mund umzudrehen, das geht jederzeit. Ich muss nur das intellektuelle Vermögen haben, das sprachlich umzusetzen.
Und
das
was
ist
machst
alles.
Du, wenn du in einer Diskussion bist, wo du merkst, dir wird alles, was du sagst, im Mund umgedreht und du wirst immer als Täter hingestellt, egal was du sagst, weil du eine andere Meinung vertrittst als dein Gegenüber?
Es ist sehr schwierig.
Was machst du dann?
Es ist sehr schwierig, damit umzugehen. Wenn es mir in dem Moment auffällt, spreche ich es direkt an. Das ist, glaube ich, die einzigste Möglichkeit, ne? Dann auch den Gesprächs- und Diskussionsstil zu thematisieren.
Also was redest du denn da schon wieder? Du bist doch derjenige, der hier alles durcheinander bringt. Und unglaublich, jetzt schiebst du mir das auch noch in die Schuhe. Was für eine Beleidigung. Was machst du denn?
Naja, das ist eine schöne Emotionalisierung. Die zeigt zumindest, dass das Gegenüber sich innerlich betroffen fühlt und sich damit beschäftigt. Und die Emotionalisierung sagt ja nur aus, erstmal, dass ich quasi das Pendant zu dem Emotionalen, also dieses angebliche Faktum, dass ich das gerade jetzt nicht in Wörter fassen kann und deswegen irgendwie eher auf die emotionale Seite überschwenke.
Ich bin jetzt ganz fies.
Aber das ist ja in Ordnung, weil ich für mich persönlich, ich habe streiten gelernt. Ich streite mich auch total gerne. Es darf auch mal heftig zugehen.
Ich streite mich nicht gern. Das ist interessant, weil schon in Hocket ausgerechnet mir zwei hier einander gegenüber. Ich streite mich überhaupt nicht gern. Ich finde das ganz furchtbar. Aber ich diskutiere furchtbar gerne über Dinge.
Naja gut, Streit. Ich habe halt, also in den 80er Jahren gab es so eine Form Streitkultur lernen. Ne, Streit ist immer negativ besetzt, wird immer hochemotional, wird immer sehr beleidigend und verletzend. Wie können wir aber streiten, ohne uns gegenseitig zu beleidigen und zu verletzen? Und das ist die Streitkultur.
Und die ist verloren gegangen,
finde ich. Die ist verloren gegangen.
Das ist auch das, was eine Kollegin von uns mal eingefordert hat. Sie will wieder eine Streitkultur. Aber alles, was daraus geworden ist, ist quasi so ein Runterdrücken von, also eine Redebeschneidung.
Also was mir in dieser Form ausfällt, ist, dass wir uns gerade nicht über Fakten unterhalten, sondern dass die Möglichkeit der Diskussion eingeschränkt wird. Die wird so formalisiert. Die wird so weit eingeengt, dass wir uns eben gar nicht mehr miteinander unterhalten können. Es wird auf wenige Sätze und wenig Thematisches reduziert. Und ich glaube, das ist in der großen Politik auch so.
Ja.
So funktioniert auch die Glyphosat-Geschichte. Das, was gesagt wird, ist derart reduziert, dass die Wirklichkeit oder der Fakt oder die Realität nie im Leben da hineinpasst.
Ja, weil es ist immer komplex. Es ist komplex, wie was entstanden ist, wie Situationen entstanden sind. Und müssen wir das alles einbeziehen, um zu verstehen, was jetzt Fakt ist.
Eigentlich brauchen wir genau das Gegenteil von dem, was wir auch als Gruppe eigentlich machen. Wir brauchen ausgiebige, ausschweifende Reden und Diskussionen. Ne? Währenddessen, wenn wir uns hier in diesen Räumlichkeiten treffen, dann geht es ja oft darum, irgendwie, wehe, du redest länger wie 3 Minuten.
Und was du da sagst, das ist gelogen. Und wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Und dann sagt man, wir wollen keine Emotionalisierung. Und zwar gerade die Leute, die gesagt haben, wie kannst du nur, wollen denn keine Emotionalisierung. Und da komme ich wieder zu der Sache mit dem Vertrauen. Weil Vertrauen beruht darauf, dass man ein Gemeinschaftsgefühl hat, dass man den anderen respektiert, dass man auch eine andere Meinung vom anderen respektiert und dass man sich wirklich auch sachlich damit auseinandersetzt. Was meinst du damit? Und was uns inzwischen gesagt wird, was du da sagst, das ist jetzt nicht wichtig, was du damit meinst. Wichtig ist, wie das wirken könnte. Und weil das jetzt jemanden verletzen könnte, bist du Täter und darfst das nicht sagen. Das ist ein Argument, das mir hingehalten wurde. Was du sagst, könnte verletzend wirken und deswegen darfst du das so nicht sagen.
Das ist mir auch passiert. Ich wurde als Täter hingestellt und hatte damit kein Rederecht mehr.
Damit hast du kein Rederecht mehr, genau.
Ja.
Damit bist du als Täter gebrandmarkt, diskreditiert und du bist auf einem bestimmten, das eine Kommunikation ist immer, hat immer ein, also quasi das geht immer drauf, wie sind die Teilnehmer an dieser Kommunikation positioniert? Und wenn Teile dieser Teilnehmer oder als Feinde positioniert werden, als Täter, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Wenn du dein Gegenüber als Täter ansiehst von vornherein, dann wirst du auf alles, was diese Person sagt, auf eine bestimmte Art reagieren.
Mhm.
Das heißt, die Fakten, also das, was gesprochen wird, wird auf eine bestimmte Art interpretiert und das Gegenüber kommt aus dieser Rolle nicht mehr raus, weil egal, was dieser Mensch sagt, es ist immer aggressiv, weil du alles, was jemand sagt, so drehen und wenden kannst, dass es ein Angriff ist. Das habe ich auch erlebt.
Mhm.
Ich habe jemandem voller Freude was erzählen wollen. Und, guck mal, ich habe das und das und kannst du das den anderen nur mitteilen? Dann wurde ich angeschrien, was ich für eine Täterin sei, wie ich mit der anderen Person umginge, weil ich von ihr verlange, das den anderen zu sagen.
Mhm.
Und das war eine gute Nachricht, weil ich gedacht habe, ich habe mich ins Zeug gelegt. Und im Nachhinein habe ich dann die Hintergründe mitbekommen, was da alles dahinter steckte, dass ich plötzlich jemanden sage, hey du, ich habe das und das. Wie kannst du noch? Kannst du es denen sagen? Nein, kann ich nicht. Was? Wie kannst du nur? Wie gehst du mit mir um? Was ist los? Wie gehst du mit mir um? Also das war natürlich auch nicht ganz so kreischend, wie ich das jetzt mache, weil ich ja aufgeregt bin, wenn ihr da dran denkt, sondern es war aber sehr scharf formuliert. Wie kannst du nur? Was verlangst du von mir? Dass ich bloß, dass ich sage, hey.
Begonnen hatten wir damit, dass ich möglicherweise 80% aller Menschen oder noch mehr Fakten wünschen. Nun habe ich in meinem Leben die Erfahrung gemacht, ich recherchiere sehr gerne. Wenn mich ein bestimmter Punkt interessiert, dann versuche ich rauszukriegen, was es alles noch dazu zu sagen gibt. Diese Recherche nach den Fakten oder nach der vorhandenen Realität, die dauert dann Stunden oder einen ganzen Tag. Oder sogar noch länger, bis ich dann so langsam mal ein stimmiges Bild kriege. Also 80% aller Menschen wünschen sich mehr Fakten, wollen aber gleichzeitig die Rede auf die Twitter-Größe, ich übertreibe jetzt ein bisschen Polemik, auf die Twitter-Größe reduzieren. Wie passt das zusammen, dass ich selber in meinem eigenen Erfahrungsbereich Stunden und Tage brauche, um die Wirklichkeit oder die Fakten mit ihren ganzen Randbedingungen und Vorannahmen und alles, was dazu kommt, halbwegs einzuschätzen. Also ich lese einen Fakt, eine wissenschaftliche Studie, ne, im Abstrakt vorne, im ersten Absatz wird so ein bisschen beschrieben, irgendwie, worum es geht und was das Ergebnis sein soll. Und dann brauche ich weitere 5 Stunden, um die Annahmen und Randbedingungen rauszukriegen, unter denen dieser Fakt nur gilt. Jetzt, wie kommen die Menschen drauf, das mit Kurztexten machen zu können?
It's all a make-believe. Oh, make me make me believe, make me feel safe. It's all a make-believe, oh, make me believe, believe, believe in such sweet lies, oh yes.
Ist es möglich, dass wir nach 200 Jahren Aufklärung immer noch am Glaubensdogma hängen?
Ja. Und da wird so viel geredet über Hexenverfolgung. Und wenn wir schauen, was im Moment abläuft, wie viele Menschen quasi da durch die Foren getrieben werden und angeklagt und beschitztormt werden, wir sind keinen Millimeter weiter.
Naja, immerhin.
Okay, es gibt also immer Leute wie uns, die wenigstens werden wir jetzt, wir werden auch geschitstormt werden, oder? Was meinst du?
Hoffentlich. Wir konnten euch nicht wirklich aufdröseln, was jetzt die Fakten sind, aber ich glaube, wir haben einiges erwähnt, was die Fakten dann doch nicht sind.
Und weißt du was, Jan? Es ist vielleicht auch ganz, neulich habe ich gedacht, mein Gott, der Jan hat so eine tolle Stimme und ich mit meinem Lispel und da. Ich dachte, naja, vielleicht ist es ja auch ein hübscher Gegensatz, zwei Farben. Jan, der immer mit einer sehr sonoren und klaren Stimme spricht und die Dinge sehr klar. Und dann ich, die dann zwischendurch mal Theater spielt und komische Geschichten erzählt und sich aufregt und lispelt und sagt, boah, vielleicht gibt es ja Leute, denen das Spaß macht.
Zwischendurch habe ich heute an die Oper, nicht ans Theater gedacht. Also okay, das waren die Fakten für diese Stunde von Was sagt die da? Und
immer alle 4 Wochen dienstags, das nächste Mal, oh Gott, das habe ich wieder vergessen, das ist nämlich eine Vorprobe.
In 4 Wochen dann halt.
Ihr werdet es dann merken. Ja, also nächste Woche ist all das irre Zeug, also in 3 Wochen, ich meine, es ist in 3 Wochen, unsere nächste Live-Sendung. Aber ihr könnt unser Geplapper nachhören auf unserem Blog und Podcast Was sagt die da? Mit 3a auf der Webseite von der Wüstenwelle. Aber es reicht schon, wenn ihr Was sagt die da mit 3a eingibt. Dann kommt ihr da drauf. Könnt ihr das nachhören. Ich tue das dann nämlich immer da drauf. Ohne Musik. Und, wir müssen jetzt noch die Senderkennung sprechen. Wir sind hier auf der Wüstenwelle, auf der 96,6 immer noch, oder?
Kabel ist
abgestellt, Jan. Kabel ist abgestellt.
Ja, ich bin oldschool.
Wir sind blunder. www.woistder-welle.de und noch eine Woche in der Mediathek zu hören. Müsst ihr dann halt auf Dienstag klicken. Ich glaube, Donnerstag ist die Wiederholung, aber das habe ich auch schon wieder vergessen. Also auf Dienstag, 13 Uhr.
Und sowieso dann könnt ihr's weltweit noch im Internet.
Aber am besten, was sagt ihr da? So lang, bye bye. Hier ist war am Mikro die Elvira
und der Jan.
Und der Jan. Ich glaube, damit haben wir alles juristisch abgeklärt. Wollen wir ein bisschen Mucke machen?